Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Hier ist die Stimmung schon gut und wir sind heute auf unseren Gast gespannt. Normalerweise ist er in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt zu Hause. Aber er war auch bis 2022 US-Korrespondent beim Weißen Haus. Er hat Biden und Trump erlebt und er war auch gerade wieder zur US-Wahl in den USA. Wir wollen von ihm wissen, was Deutschland jetzt zu erwarten hat unter einer neuen Trump-Präsidentschaft. Und wir wollen natürlich auch viel über ihn selbst wissen. Herzlich willkommen an Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Hütte brennt. Wo gab es mehr Applaus, für den Fernsehpreis oder hier?
Also da waren es ein paar mehr Leute, aber hier ist die Stimmung auf jeden Fall deutlich besser. Also insofern bin ich happy, hier zu sein.
Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade im September den Fernsehpreis bekommen. Eine ganz tolle Auszeichnung. Wo steht der jetzt zu Hause?
Also ich muss sagen, ich habe 2 Kinder. Die sind jetzt nicht mehr ganz klein, aber doch noch im wilden Alter. Wir haben eine Katze und deswegen blieb eigentlich nur ein Platz übrig. Der sicherste Platz im Wohnzimmer. Das ist der Wohnzimmerschrank und bislang ist die Taktik ganz gut aufgegangen. Also da steht er immer.
Du warst schon 2-mal nominiert. Denkt man denn beim 3. Mal, hoffentlich klappt es diesmal?
Also eigentlich war es bei mir eher andersrum, dass ich dachte, jetzt war ich 2-mal nominiert, jetzt bin ich das 3. Mal nominiert. Wahrscheinlich kriegen es dann doch die Öffentlich-Rechtlichen wieder und deswegen bin ich diesmal nicht mit ganz so großen Erwartungen hingegangen, so kurz vor der Sendung, dann habe ich doch ein paar Anzeichen bekommen, auch telefonischerweise, dass es doch was werden könnte. Und dann stieg natürlich die Nervositäten, als du dann vorne stehst mit den beiden anderen der Konkurrenz. Dann, ich glaube, man hat es mir angesehen. Ich war dann doch ziemlich nervös, aber dann doch ziemlich happy, dass ich das diesmal geschafft habe.
Ja, wer dich kennt, weiß, dass du jetzt so nach außen nicht immer so sprühst, aber innerlich hat man dir angesehen, dass du eigentlich total happy warst.
Das auf jeden Fall, aber es war ganz lustig, weil anschließend, ich hatte nun den Preis, dann ging es Backstage und dann wurden noch Fotos gemacht und ein paar Interviews und so weiter und dann waren die Fragen durch und dann sagte das Kamerateam zu mir, so und jetzt nochmal so richtig freuen für die Kamera. Ich habe das einmal probiert, ich habe es 2-mal probiert mit dem Freuen und irgendwann hat der Kameramann gesagt, okay, das wird nichts mehr, geh mal. Also ich kann versichern, ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, meine Frau hat sich extrem gefreut, die Kinder waren so, ja, ganz schön. Ja, aber geguckt haben sie auch nicht live und das war für die okay, aber ich bin natürlich happy, dass ich so einen Preis habe und das ist, glaube ich, schon was, worauf du einfach stolz sein kannst, dann auch noch in Jahren. Ne?
Absolut und du hast den Preis bekommen für beste Moderation, Einzelleistung, Information, unter anderem für die Dokumentation In der Gewalt der Hamas, das Geiseldrama von Gaza und dann auch für ein 2 Jahre Ukraine-Spezial. Das sind natürlich ganz wichtige Themen. Auf der einen Seite zum Beispiel diese Glamour-Welt beim Fernsehpreis und dann im Kriegsgraben zwischen Granaten und Luftalarm.
Jetzt fragst du mich wahrscheinlich, wo fühlst du dich wohler?
Wollte ich nicht, aber wo fühlst du dich denn wohler?
Also um ehrlich zu sein, diese Fernsehpreisverleihung und sowas ist alles nicht so richtig meine Welt. Also tatsächlich, heute habe ich einen Anzug an und sehe ordentlich aus, sonst habe ich eher so Botten an, Schlamm verschmiert. Und dann ist es auch so ein bisschen egal, ob du jetzt rasiert bist oder nicht rasiert bist, ob du Puder im Gesicht hast oder nicht. Ich bin jetzt im Januar wieder in der Ukraine nach längerer Zeit, weil ich viel jetzt im Nahen Osten unterwegs war. Und da Vorfreude ist jetzt das falsche Wort, aber ich war über die letzten 2,5 Jahre, mehr als 7 Monate insgesamt kumuliert vor Ort. Ich habe viele Menschen dort als Freunde inzwischen und deswegen ist es dann doch so, dass ich letztendlich mich ein bisschen darauf freue, wieder da zu sein, wohl wissend, dass es natürlich kein Einsatz ist, der schön ist oder der unterhaltsam ist oder irgendwie was, sondern es wieder ein gefährlicher Einsatz sein wird. Und klar ist auch, dass die Familie das nicht gerade großartig findet, wenn Daddy mal wieder für ein paar Wochen weg ist und eben nicht nur in Kiew ist, sondern tatsächlich im Donbass unterwegs ist. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist und deswegen trägt das dann meine Frau auch mit.
Wenn man Also du machst das ja schon so viele Jahre, bereitet man sich dann noch darauf vor oder hast du deine Anlaufpunkte, Mitarbeiter vor Ort, die sowieso schon organisieren, festes Team?
Genau, also wir sind eigentlich immer das gleiche Team, da ist ein Kameramann dabei und dann ist da ein ukrainischer Kollege dabei, auch ein Journalist, der sehr gute Kontakte hat. Ohne die läuft es gar nicht, sogenannte Fixer, die Kontakte zur Armee haben, zur Polizei haben. Dann spricht man im Vorfeld natürlich mit denen, sagt, ich möchte gern nach Saporischschja oder ich möchte gern Donbass oder ich möchte nach Luhansk. Die und die Geschichte kann ich mir vorstellen. Dann stimmt man ab, was geht nicht. Sprachlich brauchst du natürlich auch noch jemanden vor Ort. Ich muss dazu sagen, es gab eine Zeit, da waren wir zu viert unterwegs. Da hat man vom Konzern dann auch noch die Maßgabe, es kommt ein Sicherheitsmann mit. Und das war, gelinde gesagt, problematisch, weil je größer ein Team, desto mehr Kräfte sind in so einem Team. Und dann ist der eine Vegetarier und der nächste, der muss die Wäsche irgendwie linksrum gefaltet haben. Und es gibt ständig irgendwie Stress. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das mit dem Sicherheitsmann, das streichen wir jetzt auch, weil wir dann mit zwei Autos unterwegs sein mussten. Dann kamen noch andere Vorschriften dazu, mindestens 80 Liter extra Benzin und so weiter und so fort. Und das hat alles immer viel schwieriger gemacht. Also unterm Strich sind wir zu dritt, ein eingespieltes Team, da kann sich jeder auf jeden verlassen und das ist dann auch gut so.
Spricht man sich auch mit Kollegen ab? Der Paul Ronsheimer war ja auch schon hier und der ist ja auch ganz oft in den Krisenherden unterwegs. Trifft man sich da? Nutzt man das gleiche Team?
Ja, also das gleiche Team nicht. Man trifft sich, wir sprechen uns jetzt nicht ab. Ich mache heute das und du machst das. Es ist manchmal so, wenn wir auch im Nahen Osten waren wir zusammen unterwegs, wo wir dann in Israel waren an der Grenze zum Gazastreifen. Da haben wir uns dann tatsächlich abgesprochen. Ne? Da haben wir dann gesagt, ich mache heute diese Geschichte, mit wem machst du ein Interview, damit man nicht das Gleiche hat. Aber was nicht passiert ist, es gibt ja mal so ein bisschen die folkloristische Vorstellung, da gibt es ein Journalistenhotel und alle hocken da zusammen und abends wird gesoffen und ich weiß nicht was. Und am nächsten Tag strömen alle raus, am Abend sitzen alle wieder zusammen, rauchen, da weiß es, passiert nicht. Es gibt so ein, zwei Hotels in Anführungsstrichen, das sind eher ja, Bretterbuden, wo es manchmal Strom gibt, manchmal nicht Strom gibt. Da trifft man ab und zu ein paar Leute, aber dass alle da auf einem Haufen hocken und sich dann Heldengeschichten oder sowas erzählen, das passiert nicht.
Weil du das jetzt auch gerade beim Preis gesagt hast, na wahrscheinlich gewinnen doch wieder die Öffentlich-Rechtlichen. Ist man da schon in einer Konkurrenzsituation, auch vor Ort?
Du bist immer in der Konkurrenzsituation. Jetzt ist es natürlich so, dass sich die Kollegen auch von Öffentlich-Rechtlichen, ob ZDF oder ARD oder eben auch RTL, NTV, die kennst du alle über die Jahre. Ne? Und um ein Beispiel zu geben, wir sind dann in Kiew, dann kommt ein Minister. Und jetzt ist klar, der kommt zwar am Bahnhof an, aber wir wissen nicht, auf welchem Gleis kommt er an. Dann sprichst du dich halt mit der Konkurrenz ab und sagst, okay, das eine Team geht auf Bahnsteig 14, das andere Team geht auf Bahnsteig 1. Und wer ihn kriegt, der tauscht dann halt die Bilder einfach aus. Also das machen wir, das kommunizieren wir jetzt nicht groß, das bekommt der Chefredakteur heute mit, aber sonst nicht. Und deswegen Konkurrenz, ja, man freut sich natürlich auch, wenn man eine gute Geschichte hat oder einen guten Interviewpartner hat oder eine tolle Live-Schalte irgendwie hat. Aber es ist nicht so das Hauen und Stechen, was man sich da gemeinhin vorstellt.
Ja, kann ich bei mir auch nur sagen. Ich meine, Börse ist jetzt nicht Kriegsberichterstattung, aber wenn mal irgendwo ein Mikro ausfällt, dann gibt man dem Kollegen auch gern mal schnell ein Ersatzmikro. Das finde ich eigentlich auch mal ganz nett. Ja. Mal gucken. Weil du das auch gerade gesagt hast, da hat schon jemand angerufen vor dem Fernsehpreis und gesagt, na, vielleicht wird's was.
Das war der Aufnahmeleiter, der rief anderthalb Stunden vorher an und sagte, naja, so und so ist die Situation, ihr kommt dann alle auf die Bühne und dann werdet ihr kurz vorgestellt, da ist ein Laudator, da gibt es ein bisschen Lobhudelei. Und dann sagte er, und darauf können Sie dann auch antworten, Herr Schwarzkopf, aber bitte nicht zu lang, dazu haben Sie möglicherweise später noch die Möglichkeit, aber vielleicht rede ich jetzt auch zu viel und da wusste ich schon, okay, dann muss ich da nicht irgendwie ausholen zu einer Rede, sondern vielleicht habe ich dann tatsächlich die Chance, das Ding zu gewinnen.
Hattest du denn eine Rede vorbereitet, so im Täschchen?
Oh ja, nicht im Täschchen, aber ich meine, klar, was machst du irgendwie, das geht zwei Wochen, drei Wochen vorher los, dass du dir überlegst, was sage ich denn, weil du weißt, du hast genau 60 Sekunden und nicht mehr und nicht weniger. Und ich hatte mir was ganz Raffiniertes vorgenommen, ich wollte nämlich so ein bisschen Seitenhieb auf die Öffentlich-Rechtlichen machen, die ja immer mit vier, fünf, sechs Mann unterwegs sind, während wir mit einem sehr kleinen Team unterwegs sind. Und mein Satz, den ich tausendmal schon aufgesagt hatte, war, dieser Fernsehpreis zeigt auch, dass man mit relativ wenig relativ viel erreichen kann. Und dann saß ich da in der Sendung und wir waren drittletzte Kategorie oder irgendwie was. Und was machst du da? Du rutschst die ganze Zeit nervös hin und her und übst die ganze Zeit immer und immer wieder deinen Text. Meine größte Sorge war, dass ich dann da stehe und sage, dieser Fernsehpreis zeigt auch, dass man mit relativ viel relativ wenig erreichen kann. Nein, andersrum. Ne? Ich habe es aber hinbekommen und war dann froh, als ich die 60 Sekunden halbwegs fehlerfrei das geschafft hatte und dann weg von der Bühne war.
Aber dann musstest du ja schon mal gute zwei Stunden warten, bis deine Kategorie erst dran war.
Diesmal zwei Stunden, vor zwei Jahren waren es geschlagene dreieinhalb Stunden. Und das Fiese ist, es gibt da jetzt während der Show selbst nichts zu trinken und nichts zu essen. Und vor lauter Nervosität hast du natürlich immer mehr und mehr Durst. Du bist echt ausgedörrt am Ende dieser Sendung. Und das zieht sich zäh wie Kaugummi. Also ich meine, es gibt auch schöne Elemente und alles. Aber es ist lustig, wenn das Ganze dann vorbei ist und da sind, weiß nicht, 300, 400, 500 Leute drin und alle rennen nur noch raus, alle an die Tränke, weil sie irgendwie irgendwas zu trinken brauchen, im Zweifelsfall was Alkoholisches. Also das ist schon eine lange Zeit, aber die Belohnung, die ist dann ganz, ganz annehmlich mit Cocktails und Bier und was zu essen und so weiter. Wobei, du kommst gar nicht so richtig dazu, weil dann gibt es natürlich irgendwie hier einen Gratulanten und da einen Gratulanten und dann kennen dich die Leute, aber du kennst sie nicht und dann tust du trotzdem so, als würdest du sie kennen und dann muss der Geschäftsführer dich noch irgendjemand vorstellen, dann hältst du da wieder Smalltalk und denkst, eigentlich möchte ich jetzt ein Bier trinken und du kommst nicht so richtig dazu, aber ich meine, das Ganze geht dann so wie im Rausch vorbei und wir waren, in diesem Fall waren wir 2 Stunden dabei, meine Frau war noch da mit dabei und es war eine nette Zeit, aber irgendwann haben wir gesagt, okay, dann fahr halt mal weiter, wir sind dann mal
dann weg. Lässt man den Preis noch irgendwo aus Versehen stehen?
Das war auch so eine Sorge, das Ding ist schwer, ne? Das wiegt irgendwie, ich glaube, 6 Kilo und du schleppst die ganze Zeit mit dir rum. Das ist natürlich die Sorge, dass du irgendwie nach dem dritten Bier das dann irgendwo verlierst. War da nicht der Fall. Wir haben es gut ins Hotel zurückgeschafft, am nächsten Morgen 5.30 Uhr wieder aufgestanden, weil die Gemahlin für einen Marathon trainiert hat und ich trainiere dann natürlich mit. Dann sind wir dann noch am Rhein laufen gegangen und dann ging es im Zug wieder zurück in die Heimat.
Wenn man jetzt so einen Preis bekommen hat, rufen dann auch irgendwie Leute an, die sich schon lange nicht mehr gemeldet haben?
Oh, sehr viele Leute, ja. Also die meisten, du kriegst halt Schrilliarden von WhatsAppen und Textnachrichten und so weiter und du willst ja höflich sein, also bedankst du dich bei jedem, dann willst du nicht irgendwie nur eine Standard machen, vielen Dank, viele Grüße, sondern willst halt persönlich dich bedanken und das hat kein Ende genommen. Ich habe die ganze Bahnfahrt irgendwie immer da gesessen und irgendwie getippt. Aber ich finde das natürlich toll, ne? Also das ist ja nicht, dass sich Leute mir in den Hals schmeißen wollen, jetzt weil ich einen Fernsehpreis habe, sondern weil die da mitgefiebert haben, die Daumen gedrückt haben. In der Redaktion war das auch richtig niedlich, war richtig bewegend, als ich dann da reinkamen, die Leute, die dann geklatscht haben. Es war einfach ehrliche Freude darüber, dass wir jetzt mal einen Fernsehpreis bekommen haben. Und sowas freut sich natürlich total.
Ne? Als Olaf Scholz in die Fraktion gekommen ist, nachdem er die Mitarbeit mit Christian Lindner beendet haben, haben die Abgeordneten auch geklatscht.
Na gut, okay, dann.
Fällt mir nur so dazu ein.
Heißt das doch nicht so viel, okay.
Nein, natürlich Spaß beiseite. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, was eigentlich heute unser Hauptthema ist. Also du bist natürlich das Hauptthema, aber du hast auch...
Da ist noch jemand anders, genau.
Da ist noch jemand anders, mindestens einer, und zwar Donald Trump, der jetzt zum zweiten Mal US-Präsident wird. Und du warst ja von 2016 bis 2022 schon in den USA. Das heißt, du hast die erste Trump-Ära erlebt. Dann kam Biden, davon hast du noch die Hälfte erlebt und dann bist du wieder hergekommen und warst jetzt gerade auch zur Wahl vor Ort. Hat man bei der Stimmung schon gemerkt, das läuft eigentlich auf Trump hinaus?
Das ist ganz lustig, weil als Reporter oder als Journalist bist du ja auch nicht meinungsfrei. Ne? Und du gehst irgendwo hin, hast eine Vorstellung von dem, was da passieren könnte. Und ich bin mit der Meinung dahin gegangen, die Harris macht das. Ne? Zum einen glaube ich auch dadurch bedingt, dass in Deutschland so ein Harris-Hype bestand und die ja wirklich relativ viel Gas gegeben hat. Zum anderen habe ich mich auch auf Alan Lichtman verlassen. Das ist ein Politikwissenschaftler in den USA, hat die letzten 9 von 10 Wahlen alle korrekt vorhergesagt. Und der hatte gesagt, Kamala Harris gewinnt. Das wird zwar knapp, aber sie wird gewinnen. Also bin ich mit der Meinung hingeflogen, zuerst nach Georgia, die Demokraten gewinnen das Ding. Ich habe bloß keine Anhaltspunkte dafür vor Ort gefunden. Ne? Man ist unterwegs gewesen. Ich war zum Beispiel beim Oktoberfest, das da in der Nähe von Atlanta stattfand. Wahnsinnig viele junge Leute, viele Studenten, Frauen, wo du denkst, das sind ja so klassische, eigentlich müssten das klassische Harris-Wähler sein. Die sagten mir alle, sie wählen Donald Trump. Die Trump-Wähler, die waren überall irgendwie präsent, laut Fahnenschwenken an den Straßen, Wahlkampf direkt vor den Wahllokalen waren die da. Die Demokraten hast du vergeblich gesucht. Und das war so der Punkt, wo ich so langsam das Gefühl bekam, irgendwie läuft das doch nicht so ganz, wie sich das Kamala Harris vorstellt und das Gefühl bestärkte sich dann. Ich dachte mir, na, vielleicht ist es diesmal so die schweigende Mehrheit, wie es bei Trump damals 2016 war, vielleicht ist es die schweigende Mehrheit, sind die Demokraten, aber dann war es halt nicht mal ansatzweise knapp. Auch in Georgia, ein Battleground State, den hat er ziemlich deutlich für sich gewonnen. Also ich hüte mich so ein bisschen davor, jetzt zu sagen, naja, das war ja von vornherein klar, machen viele, auch Kollegen, wo ich denke, okay, gut, da haben wir noch vor 2 Wochen anders erzählt. Aber es war für mich dann doch in der Klarheit auch überraschend.
Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, es haben 76,8 Millionen Amerikaner für Trump gestimmt und 74,3 Millionen für Harris. Also hat Trump über 2,5 Millionen Stimmen mehr bekommen. Also nicht nur, dass er deutlich mehr Wahlmänner hatte, sondern es haben auch wirklich deutlich mehr Leute für Trump gestimmt. Konntest du im Vergleich von der ersten Amtszeit, wo du schon vor Ort warst, jetzt zur zweiten Wahl, irgendwie noch eine Stimmungsveränderung feststellen, dass die Leute noch euphorischer waren?
Nee, das war für mich so ein bisschen eher die Zeitmaschine, ne? Das war genauso wie 2016, diese ganzen Wahlkampfveranstaltungen, die euphorisierten Leute, die da draußen stehen, irgendwie 10, 12 Stunden lang in irgendwelchen Trump-Kostümen und begeisterten deine Kamera brüllen. Und das sind genau die gleichen Bilder 2016, wie ich sie dann auch 2020 und 2024 erlebt habe. Trump ist auch so ein bisschen unverändert. Die Themen waren letztendlich auch die gleiche, vor allem wieder Immigration und Lebenshaltungskosten und so weiter. Also das war irgendwie alles same, hatte ich so den Eindruck. Der Unterschied war, und das war der entscheidende Unterschied, dass die Republikaner viel, viel, viel professioneller waren, auch als 2020, wo man dachte, okay, irgendwie ist das schon ein Selbstläufer, was die Mobilisierung angeht, und damit hat Trump letztendlich gewonnen. Die haben es geschafft, ihre Leute zu den Wahlurnen zu treiben, und das auch schon im Vorfeld bei diesem Early Voting. 2020 hat er noch gesagt, wollen wir alles nicht und das müsste verboten werden, und wir am Wahltag selbst müsst ihr zu den Wahlurnen gehen. Diesmal haben sie eben auch auf das Pferd Early Voting und Briefwahl und so weiter gesetzt, also viel professioneller. Und ich hatte die Gelegenheit, auch schon im Vorfeld Zahlen zu bekommen von den Republikanern, die da gesagt haben, wir sind in einem County mit 100.000 Stimmen vorne. Jedenfalls das, was wir zählen konnten von Leuten, die da hingegangen sind. Also die haben das extrem professionell aufgezogen diesmal. Und Kamala Harris hat einfach 5 Millionen Stimmen weniger gehabt als Joe Biden 4 Jahre zuvor, weil sie es einfach nicht geschafft hat, die Leute letztendlich doch so zu motivieren, dass sie sagen, okay, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig von ihr überzeugt bin, aber ich wähle die trotzdem, hat sie einfach nicht geschafft.
Ich finde, eine Sache merkt man Trump dann doch nach 4 Jahren nochmal an. Ich finde, er wirkt doch schon ein bisschen älter geworden, ist jetzt 78. Holt er sich deswegen vielleicht so eine junge Truppe, die dann ausführen, was er macht, und er delegiert nur noch?
Ja, also so ganz jung sind die ja auch alle nicht. Linda McMahon zum Beispiel, die Bildungsministerin werden soll, die ist, glaube ich, auch schon 76 inzwischen. Aber es sind vor allem alles Leute, die loyal sind, bis in die Haarspitzen. Kann ich jetzt gut von Haarspitzen reden, aber du weißt, was ich meine. Und das sind halt keine, die querschießen, kein James Mattis, der damals Verteidigungsminister wurde unter Donald Trump, aber das nicht lange mitgemacht hat, oder ein John Kelly als Stabschef, der dann quer geschossen hat und das Gesicht verzogen hat bei Pressekonferenzen, weil er das einfach nicht ertragen konnte. Jetzt hat er Leute da, die hundertprozentig Trump-Jünger sind. Manche Nominierungen, da wunderst du dich, welche Kompetenz jetzt da eine Rolle gespielt hat. Bei anderen kannst du auch sagen, Marco Rubio zum Beispiel als Außenminister, kann man sich vorstellen, dass es durchaus ein Typ, der Erfahrung hat und die Erfahrung mitbringt, auch so einen Posten auszufüllen. Aber er hat wenige Leute, die ihm da Kontra geben werden. Das macht ihn unangreifbar, das macht ihn möglicherweise auch gefährlicher, aber bestimmt in dem, was er machen will, auch erfolgreicher als in der ersten Amtszeit.
Am 13. Juli war ja das Attentat auf Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Und wir haben alle die Bilder im Kopf, wo er dann später ja auch mit Verband noch rumgelaufen ist. Hat das auch noch mal ihn so ein bisschen unsterblicher gemacht und zu
sich? Also hat das ja selbst gesehen. Ne? Mhm. Hat ja gesagt, Gott hat seine Schutzengel geschickt und Gott will, dass ich hier meine Mission erfülle und so weiter. Ich hatte in den ersten Tagen den Eindruck, ja, jetzt ist das Rennen sowieso gelaufen. Auch noch ein Attentat. Wenn er sich jetzt einfach nur noch ein bisschen präsidial gibt und so weiter, dann ist das ein Selbstläufer. Aber dann sind ja so viele Dinge noch dazugekommen. Erstens war er nicht präsidial, sondern 4 Tage später hat er schon wieder angefangen zu schimpfen. Dann haben die Demokraten halt einfach mal den Kandidaten ausgetauscht. Also da ist ja extrem viel noch passiert. Aber ich glaube schon, dass es seine Anhänger darin bestärkt. Und es sind ja viele, die da erzkonservativ sind, fundamental religiös sind, die sagen, Gott ist da und Gott will, dass wir gewinnen, und Gott will, dass Donald Trump als Lichtgestalt das macht. Also insofern geschwächt hat es ihn bestimmt nicht.
Um mal beim Thema Haare zu bleiben, es war ja auch wirklich haarscharf, dass er nicht getroffen wurde. Also diese Kugel hat ihn ja nur ganz knapp verfehlt. Es gibt ja sogar Verschwörungstheorien, die sagen, dass das geplant war. Kann ich mir persönlich ja nicht vorstellen. Und wenn man ihn ein paar Tage später dann auch gesehen hat, dann war er schon sehr angefasst und gerührt eigentlich.
Ja, das ganz sicherlich, aber der ist halt hochprofessionell. Ne? Wissen auch alle hier natürlich, dass er sofort umgeschaltet hat und sofort wusste, was muss er jetzt mit seinem Fight, Fight, Fight machen, und dass er das immer wieder dann auch betont hat, dass er das überlebt hat. Er ist ja auch genau dorthin nochmal zurückgekehrt im Wahlkampf, um zu zeigen, ich lasse mich hier von nichts und niemanden in irgendeiner Form in die Schranken weisen oder Angst machen oder was auch immer. Also der, man kann ihn leiden, man kann ihn nicht leiden, aber du hast vorhin gesagt, der ist 78 Jahre alt, und für einen 78-Jährigen ist der echt energiegeladen, mag jetzt noch ein bisschen Schimpfender daherkommen, noch viel mehr Beleidigungen und so weiter als ein paar Jahre zuvor. Und manchmal sind die Reden auch noch ein Stück weit wirrer, mag alles sein. Aber es ist halt ein Energiebündel, das genau weiß, was es will und wie es Dinge erreicht. Und das ist dann, ob man es mag oder nicht, bemerkenswert.
Es gibt ja auch diesen Trump-Tanz. Kannst du den irgendwie auch schon?
Soll ich ihn,
ja, bitte, nachmachen? Wenn du den nachmachen kannst.
Wir haben ja hier genug Freiwillige. Also da würde ich sagen,
wer kann das am besten?
Mal in der Runde.
Kann jemand den Trump-Move? Irgendwie so. Ja. Das lernt man dann nicht da gleich noch mit dazu.
Ach nee, ich glaube, das ist dann auch nicht ganz, ganz meine Welt. Und ich bin ja quasi unabhängiger Reporter, deswegen tanze ich dann bei solchen Gelegenheiten nicht mit. Also ich war jetzt ein paar Mal noch bei Donald Trump, und diese Wahlkampfveranstaltung, die ziehen sich halt auch ewig. Ne? Das sind dann 70, 80 Minuten. Und wenn du einmal bei so einer Wahlkampfveranstaltung warst, dann kannst du das mitsprechen, ne? Weil das immer dasselbe Schema ist. Und interessanterweise ist das dann auch so, in Atlanta war ich auch dabei, zum Anfang Full House. Und dann kommen Leute, die teilweise zum 5., 6., 7. Mal dabei waren, machen ihre Fotos, und nach 20 Minuten siehst du dann, da wird es ein bisschen leerer und da wird es ein bisschen leerer. Die Leute haben ihre Sachen gemacht. Für Trump ist das völlig unentscheidend eigentlich, ob er da von einer leeren Halle spricht, weil was die Fernsehsender immer zeigen, ist einfach das frontale Bild. Und dahinter sind seine Fans, seine 200 Leute, die da Rabatz machen. Ob der Rest jetzt inzwischen gegangen ist, ist dann Schnuppe. Aber also, wie gesagt, das ist dann auch nicht mehr besonders aufregend. Das gilt für alle anderen Kandidaten genauso. Die haben da halt immer ihre sogenannte Stump Speech. Immer dasselbe, das wird runtergerissen. Und das ist teilweise dann doch ziemlich einschläfernd.
Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Du hast ja Biden dann auch erlebt. War in deiner Zeit schon irgendwie spürbar, dass er vielleicht doch langsam ein paar Jahre zu alt ist?
Ja, na, ich meine, das war ja auch schon während des Wahlkampfs damals 2020 ersichtlich, also dass er jetzt nicht mehr der Fitteste war, und an seiner Haltung hast du das ja gesehen, und dem kam er ja damals entgegen, dass er viel von zu Hause machen konnte, dank Covid. Und dementsprechend hat man immer gedacht, der macht das jetzt, ne, der tritt an, weil er sagt, er ist der Einzige, der es schaffen kann, und die Leute wollen wieder einen vernünftigen Präsidenten haben, aber dass er irgendwann einen Staffelstab dann übergibt, und es wäre schlau gewesen, das zu machen. Kamala Harris hat er am Anfang ziemlich verbrannt gleich, weil er ihr die Grenzsicherheit übergeholfen hat und Polizeireform, zwei Themen, die da kannst du nichts gewinnen mit groß. Und dann war irgendwann klar, Kamala Harris kann es nicht sein, und dann hat er für sich entschieden, dann mache ich es halt selbst, ne? Bis dann irgendwann letztendlich, Gott sei Dank für die Demokraten, die Reißleine gezogen wurde, gereicht hat es dann trotzdem nicht. Ne?
Wenn wir mal geguckt haben, nach der Wahl waren die ersten Reaktionen so wirtschaftlich. Die US-Börsen sind erstmal gut nach oben gegangen. Deutsche Aktien, gerade Autobauer, befürchten Zölle und sind erstmal nach unten gegangen. Wird Deutschland ein schwieriger Präsident? Wird Trump ein schwieriger Präsident für Deutschland?
Ja, nicht nur für Deutschland, ne? für ganz Europa, für viele wird er extrem schwierig. Also wenn wir von Zöllen sprechen, die hat er versprochen, dass diese Zölle kommen. Wir wissen ja, China 60-100% an Zöllen, für Europäer 10-20%, ob es jetzt Autobauer sind oder andere Importe, und irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ne? Also er hat ja relativ viel versprochen, Unternehmenssteuer runter von 21-15% zum Beispiel, oder auch die Steuersenkung, die es 2017 gab, die läuft im nächsten Jahr aus, die muss verlängert werden, auch das kostet Geld, wir sprechen davon 8 Billionen über die nächsten Jahre, und irgendwoher muss das Geld kommen, und die Idee ist, soweit ich das zumindest verstehe, dass man sich das über Zölle irgendwie wieder reinholt. Also insofern glaube ich schon, dass sich da Deutschland und andere warm anziehen können.
Wenn wir so mal in die Zukunft schauen, glaubst du, dass Also die jetzige Regierung scheint ja nicht so vorbereitet zu sein auf Donald Trump, aber könnte es dann vielleicht unter einer Merz-Regierung wieder Annäherungen geben?
Es kommt so ein bisschen darauf an, worauf man setzt und auf welche Themen man setzt und ob man jetzt sagt, wir müssen dem die Stirn bieten oder ob man sagt, wir versuchen mit Donald Trump zu kooperieren. Ich war letztens bei einer Veranstaltung von der Willy Brandt Stiftung. Es war ganz lustig, weil da saßen dann im Panel auch Experten und die sagten, naja, wir Europäer, wir müssen dann halt zusammenhalten und Frankreich und Polen und Deutschland müssen da so eine Achse bilden. Ich sehe die Achse nicht. Ne? Also in Deutschland haben wir eine Bundesregierung auf Abruf. Und mit dem 23. Februar werden wir nicht schlagartig eine neue Regierung haben. In Frankreich ist der Parlamentspräsident oder der Ministerpräsident vielmehr auch ein Ministerpräsident auf Abruf, Macron geschwächt. Es gibt gar keine europäische Achse und jeder wurstelt da so ein bisschen vor sich hin. Also eigentlich ist das eine fatale Lage, auch gerade für Deutschland, dass man zu der Zeit, wo Trump ins Amt kommt, keine Bundesregierung haben wird und das auch auf die nächsten Wochen und Monate möglicherweise nicht. Und das ist natürlich schwierig, weil es nicht mal einen Ansprechpartner gibt. Ne?
Wo kommen dann die Deals her, die wir mit Donald Trump machen können?
Ja, na, ich glaube, der gute Trump, der wird für die Deals dann schon sorgen. Ne? Also ob man denn will oder nicht. Ich erinnere mich noch, das war, denke 2018 muss das gewesen sein, der damalige Bundesaußenminister, der da war, das war für die SPD.
Ich will nichts Falsches sagen.
Okay. Also der SPD-Außenminister war vor Ort.
Maas, Gabriel.
Genau, Maas. Heiko Maas war immer da. Und da ging es auch gerade um Tarife und um Zölle. Und wir Journalisten warteten dann alle im Weißen Haus. Da kam man dann hin und sagte, so, und ich habe jetzt hier mit dem Pompeo gesprochen. Und ich habe zu ihm gesagt, Mike, you can't do that. Und Mike hat es getan. Ne? Und es kamen die Zölle. Und da ist es, glaube ich, jetzt gar nicht so unbedingt, was will Deutschland, welchen Deal können wir ihm vorschlagen, sondern welchen Deal schlägt Donald Trump vor. Also es gibt schon Möglichkeiten, wo man kooperieren kann, weil China ist eigentlich für Europa und für die USA ein Gegner. Ne? Geopolitisch, militärisch, wirtschaftlich. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man möglicherweise zusammenarbeiten kann, wo man eine Hand ausstrecken kann. Und diese Hand, kann ich mir vorstellen, wird auch Donald Trump zum Beispiel nehmen. Also insofern, glaube ich, kann man durchaus davor warnen, sich nur auf die Hinterbeine zu stellen, bockig zu sein und mal doof, doof, doof zu rufen. Sondern man muss sich letztendlich auf Trump einlassen und versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten, ob man jetzt das toll findet oder nicht. Ne?
Also deutlich mehr Engagement von Europa in der Welt?
Ja, das sowieso, aber auch nicht nur für die Welt, sondern auch für Deutschland. Ne? Also wenn es ums Militärische geht, da werden wir wieder sehr, sehr bald an dem Punkt landen, wo Donald Trump sagt, so Freunde, was ist denn eigentlich mit den Militärausgaben? 2%, das ist schön und gut mit viel Tricksereien, aber das reicht beileibe nicht aus. Also da wird wieder die Pistole auf die Brust gesetzt. Dass die USA jetzt aus der NATO aussteigen, das halte ich für Unsinn, um ehrlich zu sein. Du brauchst auch im Senat eine Zweidrittelmehrheit. Um sowas zu beschließen, die wird es nie und nimmer geben. Deswegen werden die USA in der NATO natürlich bleiben. Aber möglicherweise sagen, ja, dann tun wir eben auch weniger, wenn ihr das nicht tut. Und ihr habt einen Krieg vor der Haustür, also müsst ihr euch drum kümmern. Und Deutschland muss letztendlich da eben auch zu Potte kommen und einfach mal der Wahrheit ins Gesicht blicken und sagen, okay, wir haben einen Krieg vor der Tür, also brauchen wir dementsprechend auch eine Armee, die verteidigungsfähig ist. Und momentan ist das nicht der Fall. Ich hatte letztens die Möglichkeit, mit Florian Hahn zu sprechen, verteidigungspolitischer Sprecher der CSU, möglicherweise der nächste Verteidigungsminister. Und der sagte zu mir, da ist nichts, wir haben nichts, wir ziehen blank. Ne? Also wir ziehen finanziell und militärisch einfach blank. Und das fand ich schon bemerkenswert im negativen Sinne.
Wie ist so eine Arbeit als Korrespondent, wenn man da morgens zum Arbeitsbeginn ins Weiße Haus geht?
Ach, herrlich. Also es gibt nichts Schöneres. Also ich muss dazu sagen, morgens ins Weiße Haus gehen, das ist so ein bisschen relativ. Viel passiert nachts, also in der Zeit für mich dann Ortszeit zwischen 0 Uhr und 2 Uhr morgens, weil 6 Uhr deutscher Zeit ist halt Primetime und dann wird geschaltet. Und ich habe es dann zum Anfang so gemacht, dass ich immer ins Studio gefahren bin und dann aus dem Studio live geschaltet habe. Irgendwann habe ich gemerkt, das macht mich komplett tot. Also machen wir das Ganze im Keller. Mit einer großen Screen im Hintergrund, ein paar Lichter, eine Kamera, Übertragungseinheiten. Das ging genauso gut, hatte auch den Vorteil, dass du untenrum halt einen Schlafanzug anhaben konntest, oben ordentlich aussahst. Aber auch das macht dich ein bisschen mürbe mit der Zeit, ne? Weil es bei Trump ist immer irgendwie was los. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, einmal nachts irgendwie 23.30 Uhr klingelte das Telefon, der Chef vom Dienst war dran, nachdem ich schon irgendwie wieder 4, 5 Nächte am Stück live geschaltet hatte. Und der sagte dann, ja, Steffen, wir würden dich gerne eine halbe Stunde live schalten. Ich sage, ja, okay, aber zu was denn? Und er sagt, na Trump. Und ich sage, was Trump? Na, irgendwas muss doch sein mit Trump. Und ich sage, ja, aber es ist nichts mit Trump. Und er sagt, ja, aber und so ging das ein Weilchen hin und her. Und irgendwann sagte ich, nee, also Freunde, wenn jetzt mal ausnahmsweise kein Tweet da ist und keine Nachricht da ist, dann lasst mich doch bitte mal schlafen. Aber das war halt auch so, dass die Quoten sind ja für uns auch mal interessant und die Leute wollten Trump schauen. Und für mich als Korrespondent war es eine tolle Zeit, anspruchsvolle Zeit, aber auch eine aufregende Zeit, ob jetzt zu Hause quasi, wenn du nachts da geschaltet hast oder wenn du Tatsache im Weißen Haus bei Donald Trump warst oder mit ihm im Land unterwegs warst, das war großartig. Für die Zuschauer war das toll. Also insofern beneide ich fast unseren jetzigen Korrespondenten ein bisschen, nicht wegen der schlaflosen Nächte, aber ob der Tatsache, dass irgendwie die ganze Welt auf diese Stadt schaut.
Also Airtime hattest du sicher viel und warst oft geschaltet. Wie ist das, wenn man da ins Weiße Haus geht? Gibt es da 100 Sicherheitsschleusen und schnuppert ein Hund an dir? Wie läuft das da?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es immer so ein Spielchen war, ob du reinkommst oder nicht reinkommst. Weil das Problem ist, dass du als ausländischer Korrespondent oder Reporter, das ging nicht nur mir so, sondern vielen anderen auch, außer Frankreich, Italien, Spanien, manchmal kriegst du eine Einladung ins Weiße Haus und manchmal kriegst du keine Einladung. Manchmal kriegst du eine Einladung, stehst vor dem Weißen Haus, bist beim Secret Service und der Secret Service sagt, you're not on the list. Und ich sage, doch, ich habe ja hier eine Einladung. Und der Secret Service sagt, no, you're not on the list. Dann geht es ein Weilchen hin und her. Komischerweise, der Secret Service, der sitzt am längeren Hebel und dann bist du eben not on the list und dann kommst du nicht rein, weil irgendjemand entschieden hat, ach, die brauchen wir dann doch nicht. Aber es ist schon was, ein besonderes Gefühl, um ehrlich zu sein, ne? Wenn du da reingehst, im Tross begleitet natürlich vom Secret Service und dann immer wieder lustige Situationen, weil dann sammelst du dich erstmal vorm Weißen Haus, wenn alle Journalisten da sind, die auf der Liste dann nun auch draufstehen, das sind dann gerne auch 40, 50, 60 Leute und dann heißt es erstmal warten und irgendwann kommt das Signal, jetzt geht's rein in den East Room oder wo auch immer hin und alles erwachsene Menschen natürlich, die wissen, wie man sich benimmt und alle super cool, ne? Man hat alle Zeit der Welt und man hat seinen Platz und so weiter. In dem Moment, wo das Signal kommt, jetzt geht's rein, boom, alle fangen an zu rennen und zu schubsen und zu drängeln. Und wenn du da nicht die Ellbogen ausfährst, dann stehst du halt irgendwie ganz hinten. Aber dann ist es halt auch schon was Bemerkenswertes, wenn du weißt, da ist der US-Präsident, der, weiß nicht, den italienischen Ministerpräsidenten gerade im Schlepptau hat und du bist gefühlt vielleicht 5, 6 Meter von ihm entfernt und dann guckt er in die Runde und guckt dich dann auch mal so an und du nickst dann immer freundlich, obwohl du denkst, das ist bescheuert, warum nicke ich denn jetzt hier? Aber du denkst irgendwie, ich muss jetzt mal nicken, wenn der Donald Trump mich anguckt. Aber es ist schon was ein cooles Gefühl, einfach da zu sein. Ne? Das ist dann so fast so ein bisschen kindliche Freude. Ich bin jetzt hier mit dabei und am Nabel der Nachrichtenwelt und da, wo was entschieden wird. Also ich war jetzt nicht 100-mal drin, aber irgendwie 8, 9-mal vielleicht. Und das war dann schon toll.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du warst so ein bisschen in der Erwartung, dass Harris gewinnt. Ist man, wenn man aus Deutschland kommt und vielleicht denkt, so verrückt können die Amerikaner doch gar nicht sein und ihn wählen, ist man da vielleicht auch als Journalist so ein bisschen voreingenommen und muss man ihm vielleicht jetzt erstmal wieder eine Chance geben?
Ja, also ich glaube, das muss man auf jeden Fall machen. Ich möchte mal ein Beispiel aufgreifen. Da muss man natürlich auch mal so ein bisschen vorsichtig sein, wie man es formuliert. Nehmen wir mal das Thema illegale Immigration. Jetzt sagt Donald Trump, am ersten Tag meiner Amtszeit deportiere ich 11 Millionen illegale Immigranten. Dann ist das vom Wording her schwierig, ne? Weil Deportation ist eine Zwangsmaßnahme. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Wort für deportieren. Wir führen ja in Deutschland zurück, ne? Also machen wir eine Rückführung von illegalen Asylbewerbern beispielsweise. Jetzt haben wir natürlich auch in Deutschland haben wir auch abgelehnte Asylbewerber. Die Zahl ist, glaube ich, bei 280.000, die durch verschiedenste Instanzen gegangen sind, verschiedene Gerichte und die eigentlich ihr Recht verwirkt haben, hier im Land zu sein und die eigentlich ausreisen müssen. So, und jetzt sagt die Bundesregierung, wir deportieren die. Nein, natürlich nicht. Wir sagen, wir führen die zurück und es findet Rückführung statt. Jetzt sagt das Gleiche eigentlich Donald Trump. Menschen, die illegal im Land sind, führen wir zurück oder müssen wir irgendwie deportieren wieder. Da ist so ein bisschen zweierlei Maß. Weißt du, was ich meine? Da wird dann gesagt, ja, wie kann er denn? Letztendlich läuft es so ein bisschen auf das Gleiche hinaus. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist davon betroffen? Sind es die Dreamers beispielsweise, die also die als Kinder in die USA illegal gekommen sind, aber inzwischen in den USA studiert haben, einen Job haben, Steuern zahlen? Die stehen vielleicht nicht oben auf der Liste, aber wenn es sich um Tausende oder Zehntausende handelt, dann kann man natürlich schreien, wie kann er nur, aber letztendlich setzt er geltendes Recht durch. Und dann muss man eben auch sagen, das ist das, was viele Amerikaner unterschreiben. Das sind nicht nur irgendwie Hardcore-Republikaner, es sind auch Demokraten, die sagen, wir müssen die Grenzen sicher machen. Wir wollen Immigranten haben, ja, natürlich, aber die müssen auf einem legalen Weg hier reinkommen. Und wer nicht legal hier reinkommt und keine Steuern zahlt und nicht arbeitet, der muss dann bitteschön auch wieder gehen. Das unterschreiben dir 70-75% der Amerikaner. Und dann Donald Trump zu unterstellen, er ist da, weiß ich nicht, ein Rassist, das kann man, wie gesagt, wieder, was sein Wording angeht, ihm unterstellen. Aber in der Sache als solche, denke ich, steht es ihm zu, wenn es auch der Wunsch der Amerikaner ist, zu sagen, okay, wir müssen irgendwie die illegale Immigration unter Kontrolle bekommen.
Und den Krieg in der Ukraine möchte er ja auch gleich noch beenden. Gibt es da eine Chance?
Ja, auch ich möchte jetzt nicht als Trump-Freund hier auftreten.
Keine Sorge, wir sind unter uns.
Okay, aber wenn man das realistisch betrachtet, natürlich sagen die Ukrainer, wir wollen alle unsere Gebiete behalten, wir wollen die Krim zurückgewinnen, die vier Provinzen, die teilbesetzt sind. Das wird nicht passieren. Das wird nie und nimmer passieren, nicht die Krim und nicht die besetzten Gebiete. Und jetzt ist natürlich die Frage, versucht man immer weiter zu kämpfen, nimmt man in Kauf, dass auf beiden Seiten Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen sterben und verletzt werden, oder sagt man, mal schauen, was der Trump macht. Ne? Und wenn es zu Gesprächen kommt und jeder Krieg endet am Verhandlungstisch und möglicherweise kann er eben Putin überzeugen mit Zugeständnissen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, dass es zum Einfrieren des Konfliktes kommt. Ich glaube, damit ist vielen Ukrainern gedient. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagen mir halt Ukrainer, mit denen ich in Kontakt bin. Und Joe Biden hat ihm eigentlich einen riesen Gefallen getan, jetzt mit diesen ATACMS, mit denen man auch russische Ziele angreifen kann in Russland, bis zu 300 Kilometer, weil Trump dadurch natürlich ein weites Druckmittel hat, weil er sagen kann, okay, wir haben jetzt die ATACMS, wir können da noch draufsatteln, wir können noch mehr schicken oder wir machen einen Deal. Und das mit den ATACMS und anderen amerikanischen Militärgeräten hört auf. Also insofern bin ich nicht überzeugt davon, dass er Putin in irgendeiner Weise da wirklich zu einem Deal bewegen kann. Aber vielleicht besteht die Möglichkeit, dann muss man ihm die Chance geben.
Bei so einem physisch und psychisch stressigen Job bleibt da noch Zeit irgendwie für Hobbys? Machst du Sport zum Ausgleich? Kannst du irgendwo abschalten?
Ja, weniger als früher. Also ich laufe noch, aber nicht mehr ganz so intensiv, wie ich das mal gemacht habe mit Ironman und mindestens 2 Marathons jedem Jahr. Jetzt gehe ich ab und zu laufen, auch wenn ich in der Ukraine bin, gehe ich dann laufen. Wir waren jetzt mal im Urlaub auf Mallorca, dann haben wir auch noch einen Halbmarathon schnell gemacht. Also das ist, glaube ich, sowas, wo ich ein bisschen abschalten kann. Ich liebe meine Kinder, aber die sind jetzt auch nicht ganz unanstrengend. Ich bin mal ganz froh, wenn ich jetzt nicht unterwegs bin, wenn ich in Berlin bin. Und wenn ich mich ein bisschen um die Familie ein bisschen mehr kümmern kann, weil die oftmals einfach zu kurz kommt, wenn du 4 oder 5 Wochen unterwegs bist, und für die Kinder macht es dann auch keinen Unterschied, ob ich jetzt in der Ukraine rumturne oder ob ich im Westjordanland bin oder ob ich, sagen wir mal, wie heute in Sachsen unterwegs bin. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Ne? Und das ist so das Hauptproblem, nicht weil sie glauben, ich gehe über den Jordan oder mir passiert irgendwie was Schlimmes, sondern weil ich einfach nicht zu Hause bin. Und das ist halt nicht ganz einfach. Das ist nicht für die Kinder einfach, das ist nicht für mich einfach und für meine Frau ist das schon gar nicht einfach. Ne?
Wie sieht es mit Musik aus?
Ob ich welche mache? Ich werde, da hat man letztens in der Familie, als wir mit Brüdern und Schwägerinnen und Kindern und allen zusammenkamen, haben wir das Weihnachten besprochen, wie das wieder aussieht. Und es gab den dringenden Wunsch an mich, diesmal nicht Blockflöte zu spielen. Ich hab das überhaupt nicht verstanden. Ne, also wenn einer gut Blockflöte spielen kann, dann bin ich das. Ich weiß noch nicht, ob ich dem Wunsch nachkommen werde. Also das ist auch das einzige Instrument, was ich spiele. So, und ansonsten, wahrscheinlich war ja die Frage eher so, was hörst du für Musik? Da möchte ich mich jetzt nicht lächerlich machen, wenn ich mit Herbert Grönemeyer und Bruce Springsteen um die Ecke komme. Aber das ist so als Mann im fortgeschrittenen Alter, die Musik, die ich da so höre. Ne?
Damit wir beide weder Blockflöte noch singen müssen, haben wir heute natürlich auch Musik in der Sendung. Bei uns tritt jetzt auf Gabriel. Herzlich willkommen.
I was made to love, you was made to be in love. I'd like to see all people try. Come and get between us. You act like I got all of you, like you ain't go undercover. But they'll never get in our way. Girl, we was destined for each other. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put them in place. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put him in place. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put him in place. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put him in place. I can't lie, girl, I'm falling in love. Wanna take you to a world where all you feel is my touch. All you feel is mine. I can hear the rivers flowing, birds sing from the trees. And I can see you in my sanctuary, it's just you and me. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put me in way. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put me in way. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put him in. Yeah. Anybody get in our way? Oh, God's gonna put him in place. Maybe at this moment, I'm being pulled into your direction.
Danke, danke. I see y'all doing great today. Hope y'all doing great. I'ma want y'all to snap to this two and four. We always do like 1 and 3 in Germany. Come on. This time it's 2 and 4.
If I let you in my room, if I let you stay the night, you give me all your love. Every love comes with its price. If I fall in love one more time, will you be fucking me all my life? No, yeah. Every time you call, she gets me high. Words I never say, but every time that you're gone, I'm thinking of you, babe. Every night that I hold you, we go all the way. But baby, I can't stay. If it's not too much to ask you, places you could bring me back to. Oh, never said I didn't want you. Oh no, if I fall in love one more time, one more time, will you be fucking me all my life? No, yeah. Every time you call, she kiss me. Words I never say, but every time that you're gone, I'm thinking of you, babe. Every night that I hold you, we go all the way home. But baby, I can't stay.
You mach das super, yeah. 204, baby.
Yeah. Words I never say, but every time that you're gone, I'm thinking of you, babe. Every night that I hold you, we go all the way. But baby, I can't stay. No, no, no.
Thank you. My name is Gavriel. G-A-V-R-I-E-L, August on Instagram. Folgt mir auf Instagram, G-A-V-R-I-E-L-A-U-G-U-S-T. Thank you very much.
Vielen Dank an Gabriel. Wunderbar. Liebe Zuschauer, wenn Sie ihm folgen wollen, wir haben es auch gerade eingeblendet auf Instagram Gabriel August. Bitte folgen und auch überall natürlich in seine Musik reinhören, Apple Music, Spotify. Sie finden ihn überall. Wollen wir jetzt auch noch was singen oder Blockflöte spielen?
Ja, ich würde sagen, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe die Blockflöte dabei. Also wenn wir anschließend hier bleiben, setzen wir uns nochmal zusammen. Ne?
Bevor wir was singen, lassen wir doch mal die Leute hier was machen, denn man kann ja auch Fragen an dich stellen. Und ich würde mal die Fragerunde eröffnen. Wenn jemand Fragen an Steffen Schwarzkopf hat, dann ist jetzt die Zeit, die Frage zu stellen. Möchte jemand etwas fragen? Hier vorne in der ersten Reihe. Das Mikro kommt, Sekunde. Mikro kommt und geht gleich los.
Erstmal vielen Dank, dass Sie Ihr Leben riskieren, um uns echte Informationen zu bringen. Also dafür verehren wir Sie, glaube ich, die ja alle da sind. Also meine Hochachtung. Dankeschön. Und mich interessiert, ob die Bundesregierung Sie häufig um Rat fragt. Also, weil ich glaube, dass Sie eine ganze Menge Insider-Informationen haben, die uns vielleicht in der Diplomatie helfen. Und ja, ich würde mich freuen.
Ja, also leider wahrscheinlich aus Ihrer Sicht kann ich das mit einem einzigen Wort beantworten. Das ist ein Nein. Sie fragt mich nicht um Rat und andere Reporter auch nicht. Aber, jetzt komme ich zum großen Aber, ist es deswegen sinnlos, was wir da machen? Ganz sicherlich nicht. Und ich glaube, das war vor allem auch in den ersten Monaten des Ukraine-Krieges so, dadurch, dass eben Kollegen und wir dort berichtet haben von der Situation mit Soldaten gesprochen haben, die Soldaten wiederum gesagt haben, was brauchen wir, Munition, welche Waffen brauchen wir. Dadurch, dass wir berichtet haben, ist der Druck natürlich enorm gewesen. Und wenn keine Journalisten da gewesen wären und keine Medien da gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich, wären wir jetzt vielleicht immer noch bei irgendwie Helmen und Schutzwesten und eben nicht bei Panzern und Haubitzen, die geliefert werden. Also insofern, auch wenn ich nicht gefragt werde, ich kann zumindest das transportieren, was die Ukrainer mir sagen. Und das mache ich auch. Und ich glaube, das findet dann auch Gehör bei der Bundesregierung.
Weitere Fragen an Steffen Schwarzkopf. Hier vorne in der ersten Reihe erstmal, hinten dann später noch, habe ich schon gesehen.
Ja, auch von mir. Guten Abend, Steffen. Du warst ja jetzt auch zur Wahl wieder in den USA. Wie hast du da die Medienlandschaft erlebt? Wie wirkt sich das vielleicht auch auf Deutschland aus? Also wir sind ja meistens dann im Zweierteam unterwegs, wenn wir draußen unterwegs sind. Wie hast du es da erlebt? Sind es viele Reporter, die sich dann auch selbst schalten? Oder welche Zukunftstrends kann man davon ablesen? Ja.
Also zweierlei. Zum einen, und die meisten von Ihnen wissen das wahrscheinlich, ist es so, dass in den USA die Medien noch viel mehr zweigeteilter sind, als das hier vielleicht der Fall sein mag. Viel meinungsstärker sind. Da haben wir Fox News und diverse Digitalsender, die ganz weit rechts sind. Dann haben wir MSNBC und CNN, die sehr weit links sind. Und dementsprechend lebt man da auch in zwei unterschiedlichen Welten. Ne? Also Fox News macht das Fenster auf, guckt raus und sagt, die Sonne scheint. CNN macht das gleiche Fenster auf, guckt raus und sagt, es regnet, aber heute ganz fürchterlich. Um das mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Und da sitzen dann auch immer Experten gerne im Studio und die Experten vertreten eine einzige Meinung. Entweder ist das Trump-Bashing oder Harris-Bashing. Aber so objektive Berichterstattung, die findest du eigentlich kaum. Ansonsten ist es Tatsache so, Henning, dass da viele, viele Reporter eben auch als Videojournalisten inzwischen unterwegs sind, weil der Kostendruck da genauso da ist. Da sind auch nicht mehr irgendwie 6-7-Mann-Teams da, sondern das oftmals das iPhone im Einsatz. Und mit dem iPhone schaltest du, das machen wir inzwischen auch sehr viel, dass wir halt mit dem iPhone im Stativ unterwegs sind und dann uns selber schalten. Also da ist der Kostendruck auch zu spüren. Jetzt kann man sagen, der Schwarzkopf, großartiger Korrespondent und US-Korrespondent gewesen und Kriegsberichterstatter. Ich verrate mal, wo ich heute war, als VJ wohlgemerkt, selber mit der Kamera gedreht. Ich war in Dresden, habe eine Stollenbäckerei gedreht und anschließend noch beim Kinderarzt. Das ist aber, klingt jetzt lustig, ist aber auch genauso wichtig, weil wir jetzt so ein bisschen eine Reporterreise machen. Wem vertraut Deutschland eigentlich noch? Kann man der Politik noch vertrauen? Welcher Partei? Was wünschen sich die Menschen? Was für Erwartungen gibt es da? Und deswegen ist ein Stollenbäcker, abgesehen davon, dass ich auch unter uns einen Stollen mitbekommen habe, und zwar 6 Kilo für die Redaktion wohlgemerkt, ist das halt ein Mittelständler, ein Traditionsunternehmen, um mal einfach dann zu hören, was besorgt die Menschen, was wünschen sich die Menschen, und das mache ich dann jetzt momentan auch. Aber noch einmal, um die Frage zu beantworten, du siehst das gleiche Spielchen auch in den USA inzwischen.
Es gibt ja jetzt auch Stimmen, die erwarten, dass Trump vielleicht auch die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit nochmal drastisch einschränken könnte. Hast du davor Angst?
Eigentlich nicht. Also es gab ja Versuche bei der ersten Trump-Amtszeit, zum Beispiel einen CNN-Reporter da auszuschließen, der ihm missliebig war, unterm Strich musste er zähneknirschend den Reporter wieder reinlassen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich immer bei diesen Trump-Wahlkampfveranstaltungen, da wird wahnsinnig viel auf die Presse geschimpft und Trump heizt das Ganze ja noch an und man denkt mal, man kriegt eins auf den Deckel. Und wenn du dann aber die Leute ansprichst, dann sind die Amerikaner immer noch so, ja, worüber kann ich sprechen, was soll ich sagen? Und dann erklärst du erstmal, wer du bist, das ist denen egal, Hauptsache sie können irgendwie ein bisschen was erzählen. Also insofern, glaube ich, wollen die Menschen Presse weiterhin haben, wollen Medien weiterhin haben, und Trump wird, ob er denn will oder nicht, auch mit kritischen Medien, und das wird es zuhauf geben, weiterleben müssen.
Eine Frage war dort hinten in der Ecke. Einmal bitte dort die Kamera und das Mikro hin, die Dame ganz rechts.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Eigentlich war die Frage schon fast beantwortet. Meine Frage wäre gewesen, wen wollen Sie unbedingt noch mal treffen? Aber Sie haben gerade gesagt, der Stollenbäcker war Ihnen sehr angenehm.
Das reicht mir schon, ne?
Aber was wäre noch mal so ein Kandidat, egal ob jetzt Präsident oder auch ein Militärattaché oder einfach nur einen anderen Journalisten oder vielleicht eben prominenten Arzt oder auch einen Künstler? Was wäre so Ihr Dreamteam noch mal? So?
Bisschen schwer zu sagen. Ich bin ja leidgeprobter Hertha-Fan. Ich würde gern den Topspieler bei Hertha treffen, der uns in die erste Liga wieder zurückschießt. Da ist leider keiner da. Nee, ich habe da jetzt nicht so große Wünsche. Was ich mir immer schon als, und das wünscht sich, glaube ich, jeder Reporter, was man sich so wünschen würde, wäre mal bei einer Kabinettssitzung dabei zu sein, wo keine Kameras sind. Also wie das Tatsache da zugeht, ob die sich da gegenseitig anbrüllen, ob da geschmollt wird, jetzt, ob das bei Donald Trump ist oder woanders, das würde jeder von Ihnen, glaube ich, auch gerne mal erleben, wie es da zur Sache geht und wie Deals tatsächlich gemacht werden und ob die Leute da irgendwie dann einfach da hängen und irgendwann nichts mehr sagen oder was da so passiert. Also das würde ich gerne mal erleben, aber ich fürchte, der Wunsch, der wird nicht ganz in Erfüllung gehen.
Guck mal, musst du in die Politik gehen, noch eine kleine Karriere? Oh.
Ja, na gut, das so in 10, 15 Jahren, dann bin ich 65, dann mache ich das. Ne?
Dann kann man auch noch in die Politik gehen. Gibt es weitere Fragen an Steffen Schwarzkopf? Ja. Hier hinter uns, Mikro kommt.
Ja, ich habe auch noch mal eine vielleicht Insider-Frage, die aber vielleicht auch nicht wenige, vielleicht hier im Raum, aber auch in Berlin beschäftigt. Und zwar in den letzten Wochen, gerade eben halt nach dem Wahlsieg, ist ja der ehemalige deutsche Botschafter oder der ehemalige Botschafter hier in Deutschland, Rick Grenell, im Gespräch als Außenminister gewesen, jetzt irgendwie als Sonderbeauftragter für die Ukraine. Gibt es da irgendwie Insider-Informationen, was er denn nun vielleicht genauer wird? Weil er ist ja wirklich einer der massivsten Trump-Unterstützer in den letzten Jahren auch gewesen, wo es ja ein bisschen ruhiger wurde. Und mir ist nämlich aufgefallen, er ist ein toller Connector, privat. Politisch wissen wir ja alle, wie schwierig das gerade eben halt in den Beziehungen zu Deutschland war. Aber ich glaube, das wäre nochmal interessant.
Also ich wünschte, ich könnte Ihnen diese Frage beantworten. Ich sitze Donald Trump leider nicht auf dem Schoß, dass der eine Rolle bekommen wird. Ich glaube, das steht außer Frage, weil er eben so ein vehementer Unterstützer von Donald Trump ist. Vielleicht eine Sache, möglicherweise ist das bekannt hier, möglicherweise auch nicht, zum Thema Außenministerium, weil er ja da auch im Gespräch war. Marco Rubio ist es ja jetzt geworden. Jetzt zum einen ist es so, dass er vielleicht ein geeigneter Kandidat dafür ist. Aber es kommt noch was mit der Rolle von Marco Rubio. Und das finde ich auch ganz bemerkenswert, weil Marco Rubio bisher Senator in Florida war. Und wenn er dann nun Außenminister ist, wird dann Posten vakant in Florida, ein Senatorenposten. Und wer könnte dieser Senator werden oder die Senatorin? Lara Trump möglicherweise. Also seine Schwiegertochter, die Frau von Eric Trump, weil nämlich der Gouverneur eines Bundesstaates, Ron DeSantis, und der möchte sich Trump natürlich auch gewogen machen, das selber besetzen kann. Das wird nicht gewählt oder irgendwie was. Da könnte quasi der nächste Trump mit ins Boot geholt werden. Und dann ist es eben interessant, was passiert denn in 4 Jahren. Ist es dann mit Trump vorbei? Oder möglicherweise kommt da der nächste Trump, der dann schon fit gemacht wird in diesen 4 Jahren. Donald Trump Jr. Wird gemunkelt, dass der auch Ambitionen hat und möglicherweise wird man nicht nur 4 Jahre Trump erleben, sondern vielleicht wären es dann auch 8 Jahre oder mehr Jahre. Who knows?
Die Bushs, die Clintons, ja. Die Trumps.
Ja.
Weitere Fragen? Gibt es noch jemanden, der etwas fragen möchte? Was sind denn in so einem Reporterleben, wo man über 20 Jahre so viel erlebt, vielleicht so die emotionalsten Momente?
Da muss ich, glaube ich, relativ weit zurückgehen. Jetzt erzählt Opa Geschichten aus dem Krieg gewissermaßen. Aber ein Reporter-Einsatz, das war, glaube ich, einer mit der intensivsten, war 2004, der Tsunami damals in Südostasien. Ich war da in Thailand unterwegs und das war deshalb so bemerkenswert, weil ich da nicht nur berichtet habe, sondern ich hatte den Eindruck, ich helfe auch tatsächlich vor Ort. Wie habe ich geholfen? Wenn du als Reporter irgendwo ankommst, ein Katastrophengebiet, einer der ersten Reflexe ist immer so ein bisschen, du gehst in ein Krankenhaus, du suchst nach Deutschen, die möglicherweise betroffen sind. Das hatte ich damals in Phuket auch gemacht, bin ins Krankenhaus gegangen und eine Krankenschwester gefunden und ich sagte ihr, dass ich, ob hier Deutsche seien, und anders als in Deutschland, sagte sie, oh ja, da haben wir welche, kommen Sie mal mit, und schleppte mich mit Kamera und Mikro da zu einem Patienten, der lag im Bett irgendwie mit gebrochenem Bein, konnte nicht sprechen, hatte Schläuche im Mund. Das war ein paar Tage nachdem der Tsunami da war und wir haben trotzdem miteinander kommuniziert. Was hat er gemacht? Er hat auf einen Zettel seinen Namen geschrieben und eine Telefonnummer, und ohne dass er sich artikulieren konnte, war klar, ich soll diese Telefonnummer anrufen. Das war deutscher Zeit 2:30 mitten in der Nacht. Ich rief also diese Nummer an und es hat genau einmal geklingelt. Und das nahm jemand ab. Und ich stellte mich kurz vor, dass ich Reporter bin, dass ich, glaube ich, jemanden gefunden habe aus der Familie. Und dann war am anderen Ende erstmal Schweigen. Und ein paar Sekunden später sagte dann die Stimme, Sie sind ein Engel. Weil die einfach glaubten, das war die Schwester, die am Telefon war, dass der Bruder tot war. Und dann erzählte ich halt, wo er ist, in welchem Krankenhaus er ist und so weiter. 2 Tage später waren die dann da und konnten sich um ihn kümmern und dafür sorgen, dass er nach Deutschland zurückkam. Und ich war da immer wieder unterwegs und ich habe Leute getroffen, Patienten getroffen und habe da immer die Verbindung dann hergestellt zwischen denen, die als vermisst galten, und dann auch deutschen Ermittlern, die inzwischen vor Ort waren. Und das war für mich ein sehr bemerkenswerter Einsatz, weil ich eben das Gefühl hatte, ich stehe nicht nur da und berichte und mache Interviews, sondern ich kann auch Tatsache helfen, und in dieser intensiven Form wie damals hatte ich das, glaube ich, nicht wieder. Deswegen war das einer dieser Einsätze, der mir da extrem in Erinnerung bleibt im positiven Sinne, auch im negativen Sinne. Das möchte ich jetzt gar nicht hier ausbreiten, was ich da alles gesehen habe. Aber das hat mich dann persönlich dementsprechend auch mitgenommen.
Es ist schön, dass wir, ich will gar keine weitere Frage mehr stellen, es ist schön, dass wir so enden können. Dankeschön an Steffen Schwarzkopf.
Sehr gerne.
Und liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder nach einer kleinen Winterpause im Februar, wahrscheinlich am 10. Februar. Datum steht noch nicht ganz genau fest. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten, alles Gute, besinnliche Tage. Kommen Sie gut ins neue Jahr rein. Und nächstes Jahr gibt es dann wieder den Salon Schinkelplatz. Folgen Sie uns gerne auf Instagram, liken Sie die Sendung, schauen Sie fleißig, kommentieren Sie. Und Dankeschön für heute. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.